SRF 3.
Carlos und die überforderte Zürcher Justiz, der prügelnde Straftäter, wurde in der U-Haft diskriminierend behandelt. Das kostet dem Gefängnisdirektor den Job. Angela Merkel und ihr Wahlprogramm. Die Kanzlerin verspricht den Menschen
ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.
Das heißt ein Deutschland mit weniger Steuern und mehr Jobs. Emmanuel Macron und sein Regierungsprogramm. Der Präsident will einen radikal neuen Weg gehen und auch kleineren Parteien den Sprung ins Parlament erleichtern. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Wir erinnern uns an den Fall Carlos. Schon als minderjähriger Straftäter raubte er vielen Sozialarbeitern und Gefängnisaufsehern den letzten Nerv. Irgendwann kam er raus, dann verpasste er im letzten März einem flüchtigen Bekannten einen derart heftigen Kinnhaken, dass dieser zu Boden ging. Carlos wurde in U-Haft gesteckt. Zum Schrecken des Gefängnispersonals, welches mit dem renitenten, schimpfenden, drohenden und prügelnden jungen Mann überfordert war, wie nun ein Untersuchungsbericht zeigt. Aus Zürich, Christoph Brunner.
Letzten Frühling hat Carlos vor Gericht über die Haftbedingungen im Untersuchungsgefängnis Pfäffikon geklagt. Es sei wie Folter gewesen. Die Zürcher Justizdirektion ließ diese Vorwürfe vom ehemaligen Staatsanwalt Ulrich Weder abklären. Und er kommt in seinem Bericht zum Schluss.
Dass einzelne Haftbedingungen objektiv gesehen diskriminierend und auch erniedrigend waren. Beispielsweise 3 Wochen kein Spazier- oder Hofgang, auch kein Duschen, immer gefesselt. Die Matratze, die während etwa 2 Wochen dann fehlte, also schlafen am Boden.
So etwas dürfe in einem solchen Gefängnis natürlich nicht vorkommen, sagt die zuständige Justizdirektorin Jacqueline Fier von der SP. Sie betont aber, das Personal habe nicht in der Absicht gehandelt, Carlos zu erniedrigen. Es sei einfach überfordert gewesen mit der Situation.
Ausgelöst wurde diese Behandlung durch ein außerordentliches, renitentes und gewaltbereites Verhalten des Gefangenen. Es wurden Drohungen massivster Art ausgesprochen und es ist ein Extremfall, wie ihn in der Schweiz bisher noch niemand gekannt hat.
Es seien aber auch klar Fehler auf allen Stufen passiert, räumt Jacqueline Fehr ein.
Indem, dass niemand nach Hilfe gerufen hat, dass niemand im Gefängnis und von der Gefängnisleitung gesagt hat, wir brauchen Unterstützung, wir kommen nicht mehr klar.
Konsequenz: Der überforderte Gefängnisdirektor wird abgesetzt. Außerdem soll mit besserer Kommunikation sichergestellt werden, dass die Amtsleitung künftig über solche außerordentlichen Situationen immer im Bild ist. Zudem hat Jacqueline Fehr den Untersuchungsbericht der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter zugestellt. Auf deren Reaktion ist der Anwalt von Carlos, Marcel Bossone, gespannt. Denn er ist nach wie vor der Meinung,
die Europäische Menschenrechtskonvention ist durch diese Haftbedingungen klar verletzt worden, ist klar unmenschlich behandelt worden.
Carlos selbst verhält sich im Gefängnis immer noch aggressiv. Letzte Woche wurde er in eine psychiatrische Anstalt verlegt. Er hatte 7 Gefängnisangestellte massiv angegriffen.
Und nun nach Frankreich. Dort hat Präsident Macron erklärt, wie er sich das Regieren künftig vorstellt. Kevin Karnes.
Macron will das Parlament neu organisieren. So möchte er etwa die Anzahl der Abgeordneten und Senatoren um 1/3 verringern und die Amtszeit für Parlamentarier begrenzen. Das sagte er vor beiden Parlamentskammern im Schloss von Versailles. Außerdem will der Präsident das Wahlsystem so ändern, dass kleinere Parteien leichter den Sprung ins Parlament schaffen könnten. Falls nötig, werde er dafür auch eine Volksabstimmung ansetzen, so Emmanuel Macron. Eine lebenslängliche Freiheitsstrafe und Verwahrung auf unbestimmte Zeit. Das Urteil gegen den Mann, der die Genfer Sozialtherapeutin Adeline getötet hat, ist rechtskräftig. Er verzichtet laut den Justizbehörden darauf, das Urteil anzufechten. Das Genfer Strafgericht hat den 42-Jährigen Ende Mai wegen Mordes verurteilt. Der Vorbestrafte hatte 2013 bei einem kurzen Hafturlaub seine Therapeutin entführt und getötet. Wo in der Schweiz kommen die Atomabfälle hin? Bei der Suche nach einem Tiefenlager in der Schweiz sollen 3 Standortgebiete weiter untersucht werden, und zwar neben Jura Ost und Zürich Nordost auch das Gebiet nördlich Lägern an der Grenze von Aargau und Zürich. Das empfiehlt die Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit. Heute hat die 2. Rekrutenschule des Jahres begonnen. Rund 7.800 Rekruten sind eingerückt, darunter 145 Frauen. Laut der Armee gab es eine Risikoprüfung, dies um zu verhindern, dass Personen, die die RS absolvieren, ein mögliches Risiko für sich oder ihr Umfeld darstellen. Es seien 67 Aufgebotsstopps verfügt worden, dies aufgrund von Vorkommnissen, die nach bereits bestandener Rekrutierung erfolgt seien. Nach dem schweren Busunglück auf einer Autobahn in Bayern haben die Rettungskräfte 18 Todesopfer geborgen. 30 Personen seien zum Teil schwer verletzt worden, 2 seien in Lebensgefahr. Der Bus war am Morgen auf einen Lastwagen aufgefahren und in Brand geraten. Zu den Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.024 Punkten plus 1,3%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,9%. Der Euro wird zu 1.0949 Franken gehandelt und der Dollar zu 96,32 Rappen. Das Wetter. Morgen gibt es beidseits der Alpen viel Sonnenschein bei sommerlich heißen 25 bis 30 Grad. Gebietsweise hat es im Norden Schönwetterwolken oder Schleierwolken am Himmel. Im Süden können die Quellwolken am ehesten am Nachmittag punktuell einen kurzen Regenschauer bringen.
Info 3 Abend.
Wie ein Herz und eine Seele standen die deutsche Kanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel und der Chef der Schwesterpartei CSU, Horst Seehofer, heute da und präsentierten das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU. Das Programm wird gut ankommen. Einige Nachfragen darf man aber durchaus stellen, meint unser Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli in Berlin. Denn zwischen den beiden Parteien war es in letzter Zeit nicht gerade harmonisch.
Manchmal ist das Gedächtnis der Politiker noch kürzer als das der Medien. Das Wort Obergrenze erwähnten weder Horst Seehofer noch Angela Merkel und es kommt auch nicht im Wahlprogramm vor. Dabei hatte Seehofer 2016 fast täglich eine Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr gefordert und ein Bruch der Schwesterparteien schien erstmals in der Geschichte von CDU und CSU nicht mehr unmöglich. Heute bequemte sich Seehofer erst auf Nachfrage zur Antwort.
Wir haben im Moment so an die 80.000 Menschen. Das heißt, nach menschlichem Ermessen wird die Obergrenze in diesem Jahr juristisch keine Rolle spielen.
Und überhaupt, zuerst wolle er Wahlen gewinnen und nicht, wie er es nannte, abstrakte Fragen besprechen.
Sinnvoll erscheint mir jetzt, erst einmal das Vertrauen der Bevölkerung zu erhalten. Es macht jetzt keinen Sinn, abstrakte Diskussionen zu führen.
Das gemeinsame Programm klingt gut.
Unser Zukunftsprojekt für Deutschland heißt Wohlstand und Sicherheit für alle.
Der Vater des Wirtschaftswunders Ludwig Erhard, der 1957 den wohl populärsten Slogan in Deutschland vom Wohlstand für alle erfunden hatte, grüßt aus der Ferne. Seit 2005 sei die Arbeitslosigkeit halbiert worden, sagte Merkel.
Und jetzt sagen wir, wir können bis 2025 für Deutschland die Arbeitslosigkeit noch einmal halbieren, von jetzt 5,5% auf dann unter 3%. Und das nennt man Vollbeschäftigung.
Die mittleren Einkommen sollen um 15 Milliarden Euro entlastet werden. Kinder ein Recht auf Betreuung in der Grundschule erhalten. Der Kinderfreibetrag soll erhöht und der Solidaritätszuschlag, ursprünglich für Ostdeutschland, schrittweise abgeschafft werden. Und bisher von Angela Merkel noch nicht so bezeichnet, ein Marshallplan für Afrika soll geschaffen werden.
Unser Land steht prächtig da, die Bundesrepublik Deutschland. Das ist in unserer Verantwortung, in der Verantwortung von Angela Merkel geschehen,
sagte Horst Seehofer. Und dennoch kann man sich fragen, warum im kleinen Österreich die Kaufkraft höher ist als in der europäischen Wirtschaftslokomotive Deutschland. Die Zukunft der Rente schließlich soll erst im Laufe der kommenden Legislatur von einer Expertenkommission behandelt werden, obwohl Altersarmut eine Zeitbombe ist durch die zunehmenden Teilzeitjobs. Das Wahlprogramm steht vorläufig auf Papier. Denn Angela Merkel steht zwar für Verlässlichkeit, aber inhaltlich hat sie mehr Kehrtwendungen hingelegt als viele ihrer Vorgänger.
Info 3 Abend.
Strom direkt vom eigenen Dach. Schweizer Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer sind immer häufiger von dieser Idee angetan und montieren sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach. Aber so eine Sonnenenergieanlage hat eine beschränkte Lebensdauer. Nach 20 bis 30 Jahren muss sie ersetzt werden. Doch wohin mit den ausrangierten Sonnenkollektoren? Anders als zum Beispiel Haushaltsgeräte oder Computer müssen sie die Verkaufsstellen nicht zurücknehmen. Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann.
Photovoltaikanlagen werden heute vor allem auf- und nicht abgebaut. Beispiel Helion Solar. Der größte Installateur in der Schweiz montiert derzeit rund 1'000 Anlagen pro Jahr. Geschäftsführer Noah Heinen.
Seit 2008 hat die Photovoltaik in der Schweiz richtig Fahrt aufgenommen. Da die Lebensdauer um 30 Jahre ist, haben wir aktuell nur sehr wenige Anlagen, die rückgebaut werden.
Wenn rückgebaut wird, dann, weil das Material beschädigt worden ist, beispielsweise durch einen Blitzeinschlag. Normalerweise aber sollten solche Photovoltaikanlagen mehrere Jahrzehnte funktionieren. Irgendwann aber ist Schluss. Die Leistung der Module nimmt ab und die Anlage muss demontiert werden. Einmal abgebaut, führt Helion Solar die Module der Stiftung Sens fürs Recycling zu. Ähnlich wie Konsumenten für Haushaltsgeräte, Computer und Lampen zahlt Helion Solar dafür eine sogenannte vorgezogene Recyclinggebühr. Freiwillig. Roman Eppenberger ist bei Sens E-Recycling für Technologie und Qualität verantwortlich. Zwar würden noch nicht alle Photovoltaik-Installateure mitmachen, aber
wir haben die meisten großen und mittleren Anlagebauern in unserem System drin.
Rund 80% der installierten Anlagen in der Schweiz würden mit dieser Abgabe heute abgedeckt. Für eine freiwillige Massnahme ein hoher Wert. Das hat aber auch damit zu tun, dass diese Recyclinggebühr sehr niedrig ist, nämlich 4 Rappen pro Kilogramm Photovoltaikmodul. Roman Eppenberger.
Das ist nicht kostendeckend. Die Entsorgung selbst kostet etwa 50 Rappen, sehr pauschal gesagt, pro Kilogramm. Wieso geht das trotzdem auf? Es wird heute noch sehr wenig entsorgt und sehr viel installiert und der Fonds baut sich trotzdem auf.
Zurzeit fallen noch sehr geringe Mengen an, weil eben noch sehr wenige Photovoltaikanlagen demontiert werden. Doch der Anteil der PV-Module im Recycling-System wird in wenigen Jahren rasant steigen. Ob dann das Geld reicht, ist noch ungewiss.
Wir wappnen uns, wir sind noch nicht gewappnet,
meint Roman Eppenberger von Sens. Er hofft, dass Photovoltaikmodule ähnlich wie Haushaltsgeräte bald obligatorisch zurückgenommen werden müssen von den Verkäufern. Die entsprechende Verordnung ist seit Jahren in Revision. Ein Obligatorium würde wohl noch mehr Anbieter dazu bringen, sich dem Sens-Recycling-System anzuschließen.
Das war Info 3, das Newsmagazin, das hinter die Schlagzeilen blickt. Im Studio waren heute Patrick Seiler und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.